Ich hoffe, dass Sie Geduld haben, auch bei einem Lehrdienst. Das Thema heute Abend heißt Hirtengabe und Hirtendienst, sonderlich in der Beleuchtung des Neuen Testamentes. Der Hirtendienst gehört ja zu den elementaren Wortdiensten der Gemeinde Jesu. Ich möchte das wunderbare Wort lesen aus Epheser 4, ab Vers 8. Darum sagt die Schrift, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Kriegsgefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er zuvor auch hinabgestiegen ist in die untersten Örter der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel hinaus, damit er das All zur Fülle führe. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und wieder andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, die so lange geschieht, bis wir alle hinzugelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des Vollwuchses der Fülle des Christus. Fünf elementare Wortdienste, zentrale Wortdienste werden uns hier aufgezählt. Und nur wenige von den Aposteln haben sie alle besessen, wie zum Beispiel der Apostel Paulus. Deshalb heißt es, die einen hat er gegeben als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Evangelisten und andere wieder als Hirten und Lehrer. Und diese Verkürzung, diese scheinbare Verkürzung und Reduzierung der biblischen Dienste und Gnadengaben ist eigentlich gar nicht so gemeint. Diese fünf zentralen Dienste sollen nämlich dienen zur Vollendung der Heiligen für das Werk ihres Dienstes. Es soll eine Zurüstung stattfinden oder, wie es der Grundtext eigentlich sagt, ein Eingerenktwerden der Glaubenden in das Gelenk. Das ist so, wenn man einen Arm ausgerenkt hat, dann kann das vielleicht Schmerzen verursachen, aber dann muss dieser Arm wieder eingerenkt werden in das Gelenk der Darreichung. Hier erscheinen also die anderen Gnadengaben und Diensten, die der Apostel Paulus sonst im Korintherbrief und im Römerbrief erwähnt. Apostel und Propheten, die es in diesem engeren Sinn vielleicht heute nicht mehr gibt, sind fundamental, das heißt grundlegend, denn die Behausung Gottes im Geiste, die Gemeinde, ist aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Höret recht, der Apostel, aller Apostel und Propheten. Die Evangelisten, Hirten und Lehrer sollen dieses Werk zur heilsgeschichtlichen Vollendung bringen, so sagt es Langenberg. Nun weise ich Sie darauf hin, dass Hirten und Lehrer eng verbunden sind durch ein Und. Das hat natürlich zunächst einen rein grammatischen Sinn. Ich möchte es aber auch qualitativ deuten. Nämlich kein Lehrdienst sollte geschehen ohne zurechtbringenden Hirtendienst. Was das ist, darüber werden wir uns noch unterhalten. Und andererseits, kein Hirtendienst sollte geschehen ohne die Basis der gesunden Lehre. Beides gehört eng zusammen. Das Zweite. Hirtendienst ist gerade in der beginnenden und vollendeten Endzeit immer notwendiger. Wenn der Hirte seine Schafe auch auf anmutige Kräuterauen führt, wie wir heute Morgen gehört haben, zu stillen Wassern des Friedens, so befinden sie sich andererseits auch manchmal mitten auf dem Schlachtfeld, wo die Granaten um uns fliegen und wir nur gefeit sind gegen die Brandpfeile des Bösen durch den Langschild des Glaubens und durch den Helm der Heilshoffnung. Und da geht es oft hart zu in einer Zeit wie heute, wo der Feind ins Allerheiligste eindringt und eine gotteslästerliche Volksbibel Rekordzahlen erreicht im Umsatz und demnächst sogar eine sogenannte Bibel der Schwulen und Lesben erscheint. Es ist dem Feind gelungen, nicht mehr nur vor die Tore der Stadt zu kommen und an die Mauern, sondern mitten hinein in den Brückenkopf Gottes, in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Jedenfalls das, was sich Gemeinde nennt. Und so werden wir auf die Schwere der endzeitlichen Verhältnisse auch von dem Apostel Paulus hingewiesen. So heißt es zum Beispiel in 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt mit Nachdruck, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie Acht geben auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Oder in 2. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, belastende Zeiten. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugne. Und dann heißt es nicht mit diesen, setze dich intellektuell aus, einander, sondern heißt, von diesen wende dich ab. Hirtendienst ist gerade in der beginnenden und vollendeten Endzeit immer notwendiger. Ich habe mir lange Gedanken gemacht um ein Wort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 23 bis 24. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde unverklagbar bewahrt. Und nun habe ich früher immer gelesen, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das steht aber gar nicht da, sondern es steht da bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Der wird es auch tun. Eine wunderbare Gottesverheißung. Aber hier ist von der Ankunft, von der Parousie, von der Gegenwart oder Anwesenheit Jesu Christi geredet. Und das heißt im Neuen Testament, seine Anwesenheit zum endzeitlichen Handeln, wo er eingreift in das endzeitliche Geschehen und sich zu Wort meldet. Und nicht mehr sitzt zur Rechten Gottes und einfach darauf wartet, 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 bis Gott etwas tut. Diese Parousie kann längere Zeit sein und währen, diese Anwesenheit Jesu Christi. Und in dieser Zeitphase der Parousie wird dann auch die Gemeinde der auferweckten Toten in Christo und der letzten noch lebenden Gemeindegeneration entrückt. In dieser Zeitspanne. Diese Zeitspanne ist aber offensichtlich von besonderen Gefahren bedroht. Das Griechische in der Parousie heißt während der Parousie. Während der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus brauchen wir in besonderer Weise diese Bewahrung durch den Gott des Friedens, der unseren ganzen Geist und Seele und Leib unverklagbar bewahrt. Es geht also dann ums Ganze. Und so wird der Hirtendienst in der beginnenden und sich vollziehenden Endzeit immer dringlicher und immer notwendiger. Davon spricht auch Hebräer 10. Hebräer 10 ab Vers 19. Da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun auch hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unerschütterlich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte geworden ist, sondern einander ermuntern oder ermutigen und das in einem umso stärkeren Maße, je mehr ihr den Tag, das heißt den Tag der Wiederkunft Christi, herannahen seht. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Ermunterung, das ist das eigentliche Kennwort für den Hirtendienst. Parakaleo, so heißt das Wort im Griechischen, es kann heißen warnen, es kann heißen ermahnen, es kann bedeuten ermuntern oder ermutigen. Eigentlich herausrufen, um mit einem Menschen ein Wort von Angesicht zu Angesicht, von Ort zu Ort zu sprechen. So wie es der Herr Jesus getan hat, als er den Petrus am See Genezareth aus dem Kreis der Jünger herausrief und sich ihm gegenüberstellte und fragte, Simon Petrus, hast du mich lieber als die anderen? Und er konnte nur antworten, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist Parakaleo. Und wir sollen also diesen Hirtendienst in einem umso stärkeren Maße wirksam werden lassen in der Gemeinde Gottes, je näher der Tag der Wiederkunft Jesu Christi kommt. Also hat er eine ganz große Bedeutung. Nebenbei gesagt, es gibt Lehrer von der Gnadengabe her, es gibt aber auch Lehrer in einem zweitrangigen Sinn der Zeit nach. Und so gibt es Hirten von der Gnadengabe her, von der Begabung durch den lebendigen Gott. Aber Hirtendienst können wir auch der Zeit nach tun, aneinander, an unseren Brüdern und Schwestern. Also, Hirtendienst ist Dienst der Ermunterung und der Ermutigung. Er geht aus von dem Gott der Ermunterung. Ich möchte dazu lesen aus Römer 15. Vers 4 bis 5. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, damit ihr einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen könnet. Deshalb nehmet einander auf, in derselben Weise wie auch der Messias, der Christus, euch aufgenommen hat in die Herrlichkeit Gottes. Ein wunderbares Wort. Mit diesem feinen Gottesnamen, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Der Gott der Paraklesis. Das ist das Hirtenwort. Der lebendige Gott selbst betätigt sich hier als Hirte der Gemeinde durch seinen Sohn, den Hirtenfürsten Jesus Christus. Zu diesem Ermahnen, Ermuntern, Ermutigen, da gehört beides, Salz und Honig. Einmal das eine, euer Wort sei alle Zeit mit Salz gewürzt, das heißt pointiert, zielsicher. Das kann dann auch in die Warnung und Ermahnung hineingehen. Aber auch das andere, das, was uns Sprüche 16, Vers 24 nahelegt, huldvolle Worte sind eine Honigwabe, Süßes für die Seele und Gesundheit für das Gebein. Ja, beides gehört dazu. Die Warnung, die Ermahnung, aber auch die Ermutigung und Ermunterung. Und nun ist eines von Bedeutung im Neuen Testament. In enger Beziehung zu diesen Worten Parakaleo, ermuntern, ermutigen, warnen, trösten auch, steht der Paraklet, der Heilige Geist, den wir den Tröster nennen. Während Jesus Christus der Hirtenfürst ist, ist der Heilige Geist ebenfalls Hirte im Hirtendienst, als der Paraklet Gottes, lateinisch der Advocatus, der zur Hilfe herbeigerufene, der uns immer wieder auf dem Wege, wenn wir müde werden und verzweifeln und aufgeben wollen und den Glauben wegwerfen wollen, ermutigt und ermuntert und tröstet und stärkt, ermahnt und warnt. Das ist der Paraklet, der eigentliche Hirte, dem die Hirten der Gemeinde dienen. Und nur in diesem Geiste können sie ihren Hirtendienst ausführen. Von diesem Heiligen Geist heißt es in Johannes 16, er überführt von Sünde, er überführt von Gerechtigkeit und überführt von Gericht. Das ist die Grundlage der Buße. Nebenbei gesagt, dabei knüpft der Heilige Geist an das pädagogische Werk des Gesetzes, das ja ein Pädagoge ist, auf Christus hin. Galaterbrief, Überführung von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Aber dann auch das andere. Der Heilige Geist führt in die ganze Wahrheit hinein. Und das heißt seelsorgerlich im Hirtendienst, das ins Licht stellen des Verborgenen, das hineingeführt werden in die ganze Wahrheit über sich selbst, aber auch über den Heilsweg Jesu Christi. Die fünfte Tätigkeit des Parakleten, er soll das Kommende verkündigen, ein wahrer Hirte und Seelsorger, der nicht den Seelen Sorge macht, sondern ihnen die Sorge abnimmt, verkündigt auch das Kommende, die Wegweisung, die neuen Wege, die vollzogen werden müssen, damit die Not gewendet werden kann und damit ein Neues gepflügt werden kann. Das Sechste, der Paraklet, der Hirtengeist Gottes, des Gottes der Ermunterung und der Ermutigung, kann nicht aus sich selbst herausreden, sondern das von Christus Gehörte vermittelt er, gibt er weiter. Und das Letzte, und das ist das Siebte, das ist gleichsam die Summe aller dieser Eigenschaften und Tätigkeiten des Heiligen Geistes. Er will und wird Jesus verherrlichen. Und das ist auch das Ziel, die Summe und das Ergebnis eines wirklich biblischen Hirtendienstes, die Verherrlichung Jesu in den betreuten Seelen, in den Glaubenden durch diese verschiedenen Maßnahmen, die wir schon miteinander genannt haben. Hirtendienst und Gnadengabe. Der Apostel Paulus sagt einmal: Strebet getrost nach den Geistesgaben, aber am allermeisten strebet danach, dass ihr weissagen möget. Und damit meint er alle. Denn die Weissagung, die Prophetie, ist das Zeugnis Jesu. Da ist freilich die Frage, was meint er mit Weissagung? Ich möchte einmal ein Ergebnis vorab nehmen. Ich behaupte, dass die Weissagung im Geiste Christi, im Geiste des Parakleten, der Motor ist für alle Gnadengaben, der Antrieb für die Gabe des Dienstes, die wir empfangen haben, auch für den Hirtendienst. Diese Gabe der Weissagung macht die Gaben erst fruchtbar, auch die Gabe der Lehre, wenn hineingesagt werden soll in das Verborgene einer Situation und eines Menschen. Weissagung heißt das Verborgene ins Licht stellen. Denn alles, was ins Licht gestellt wird, das ist Licht. Und dazu möchte ich, damit wir das besser einordnen und nicht falsch verstehen, aus 1. Korinther 14 lesen. Zunächst einmal Vers 1 bis 5. Strebet nach der Liebe, eifert aber um die Geistesgaben, vielmehr aber, dass ihr weissaget. Denn wer in einer Zunge redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geiste aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Auferbauung. Da wird also Zertrümmertes, Verfallenes, in Brüche gegangenes wieder aufgebaut. Stein um Stein, Stein um Stein, dann wird das Häuslein fertig sein, haben wir im ersten Schuljahr gesungen. Ja, darum geht es, ohne allen Scherz. Da muss oft lange gemauert und gearbeitet werden. Auferbauung. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Auferbauung und Ermahnung oder Ermunterung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, gibt der Gemeinde Auferbauung. Ich habe mit Absicht das Wort Erbauung weggelassen, weil wir da meist etwas Falsches verstehen. Auferbauen. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redete, vielmehr aber, dass ihr weissagtet. Dann in Vers 19 folgende: Aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstande, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Zungensprache. Brüder, werdet nicht Säuglinge am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstande aber werdet endlich Erwachsene. Es steht in dem Gesetz geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volke, Israel, reden. Und auch allzu werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr wahnsinnig seid? Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird enthüllt. Und also auf sein Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich in eurer Mitte sei. Das ist Weissagung. Das, was verborgen ist, ans Licht bringen. Und deshalb braucht ein guter Hirte im Dienste des Parakleten und im Dienste Jesu Christi auch diese Gabe der Weissagung. Wie viel Tarnung und Kulissenschieberei gibt es auch im seelsorgerlichen Gespräch? Und das wissen wir auch von uns selbst. Wenn wir bei Brüdern in der Seelsorge waren, dass wir dann Vordergründiges aufbauen, dass wir Dinge aufbauen, die unsere eigentliche Not und Sünde verbergen und decken sollen und dass wir mit der Wahrheit nicht heraus wollen. Da ist es so wichtig, dass der Hirte, wenn er begnadet ist vom Heiligen Geist, in das Verborgene hineinspricht, im Geiste der Weissagung und die Dinge ans Licht bringt, in einer liebevollen Weise. Und dann das geschieht, was einmal in Epheser 5 steht. Alles aber, was ans Licht gebracht wird, das wird Licht. Und das ist Licht. Weissagende Wegweisung. Ich möchte ein kurzes Gedicht lesen von einem Johann Zeilinger. Du kannst uns Flammen geben, wenn nur noch Asche glimmt. Und wo in unserem Leben die Harfe ist verstimmt, kannst du uns jauchzend heben empor ins helle Licht. Du kannst uns Flammen geben von deinem Angesicht. Du kannst uns Flammen geben hinein in unser Herz, dass unser Ziel und Streben geht fröhlich himmelwärts, bis unser ganzes Leben verkündet deinen Ruhm. Du kannst uns Flammen geben aus deinem Heiligtum. Du kannst uns Flammen geben und neue Geisteszucht, dass wir als grüne Reben dir bringen gute Frucht, dass ohne Furcht und Beben wir sind für dich bereit. Du kannst uns Flammen geben aus deiner Ewigkeit. Ich möchte Ihnen gerne ein Modell vor Augen stellen. Sie kennen alle den biblischen Bericht von dem toten Lazarus, der bereits in seiner Felsenhöhle in Verwesung übergegangen war. Und eine von seinen beiden Schwestern sagte es dem Herrn, er stinket schon. Ich möchte einmal Lazarus, zu Deutsch Hilfe Gottes, Eliasar, als Bild für unser Dasein in Sünden und Übertretungen nehmen. Denn wir alle waren Tote in Sünden und Übertretungen, nicht nur krank. Dann wären wir reparaturfähig. Dann ginge es ohne Wiedergeburt ab. Sondern wir waren Tote. Und erst musste der Vater uns zum Sohne ziehen, ehe denn überhaupt Leben in uns entstehen konnte und wir den Ruf Gottes hören konnten. Wir waren ein Geruch des Todes zum Tode. Nun wird dieser Lazarus durch das Wort Jesu lebendig gemacht. Lazarus, komm heraus. So wie es in 1. Petrus 1, 3 geistlicherweise heißt, dass wir durch die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren oder neugezeugt sind in ein neues Leben hinein und dass wir darum den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus segnen. Aber als der Herr Jesus sagt, komm heraus, da geschieht etwas, dass die vielen Zeugen, die anwesend waren, auch die Juden und die Schriftgelehrten und Pharisäer, zu einem Aufschrei bringt. Er schwebt heraus. Er ist nämlich noch gebunden mit den Leinenbinden von oben bis unten aus. Da sagt der Herr Jesus zu denen, die dabei stehen, löset ihn auf, wickelt ihn aus, damit er wieder gehen kann, damit er gehfähig wird. Das ist Hirtendienst. Das Abwickeln der Totenbinden, das wieder gehfähig machen eines Menschen, der zwar Leben aus Gott hat, aber der noch gebunden ist und Bindungen mit sich herumschleppt, sodass er nicht in den Schuhen des Friedensevangeliums sich bewegen kann, wie es in Epheser 6 heißt. Als fünftes, Wesen der echten und der falschen Hirten. Kennzeichen der echten Hirten, sie sind selbst zurechtgebracht worden durch Jesus Christus und durch seinen wunderbaren Heiligen Geist, den Parakleten, in eigenen Nöten und Krisen. Sie haben es erlebt. Und deshalb kann der Herr dem Petrus sagen, nachdem Petrus seine kümmerliche Liebe zu ihm bekannt hat, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Du sollst jetzt Hirte meiner Brüder sein. Das war ja das Wort, als Jesus ihm seinen Verrat, seine Verleugnung abkündigte. Petrus, Petrus, siehe, der Satan hat dich ausbedungen, dass er dich siebe wie den Weizen, damit die Spreu durchfällt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Du aber, wenn du dich dereinst bekehrst, stärke deine Brüder. Wenn wir so hindurchgegangen sind durch die Seelsorge Jesu, des Hirtenfürsten, dann sind wir in der Lage, auch andere zu trösten, zu ermuntern, zu ermutigen, zu warnen und zu mahnen. Auch der Sohn Gottes hatte das nötig. In den Leiden, die er hatte, in seinen Versuchungen, gewann er das Vermögen, die Brüder zu verstehen in allen Dingen und sie zu trösten. Hebräer 2, Vers 18, Verständnis und Trost. Es gibt so viele Menschen, die heute müde sind, die belastet sind von Kummer und Not und die verborgenes Herzeleid mit sich herumschleppen, es aber in der Gemeinde der Frommen niemals sagen, denn sonst könnten sie ja disqualifiziert werden durch die Herren und Schwestern Pharisäer. Sprüche 12, Vers 25. Kummer im Herzen des Mannes beugt es nieder, habe ein gutes Wort, erfreut es, richtet es auf. Wie manches Mal hatten wir Gespräche mit Menschen und dann ist uns erst, als sie weggegangen waren, eingefallen, was wir ihnen eigentlich hätten sagen müssen. Und das ist uns eine große Not gewesen, ihnen auch. Und dann Kapitel 15 in den Sprüchen, Vers 13. Ein frohes Herz erheitert das Antlitz, aber bei Kummer des Herzens ist auch der Geist zerschlagen. Und wir haben ja in diesen Tagen schon einmal das Wort erwähnt aus Hebräer 12. Schaut euch den an, der einen solch großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, untertragen hat, damit ihr nicht in eurem Geist ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Und die Seelenermattung, der Kummer im Herzen kann so stark werden, dass auch unser geistliches Leben gefährdet wird. Aber jetzt zu den falschen Hirten. Weiß nicht, ob ihr in den Tagen hier schon Hesekiel 34 gelesen habt. Ich möchte doch einige Verse erwähnen. Hesekiel 34, zunächst einmal Vers 6. Meine Schafe irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel, und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Vers 10. So spricht der Herr Jehova, siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und werde bewirken, dass sie aufhören, die Schafe zu weiden, damit die Hirten nicht mehr sich selbst weiden. Und ich werde meine Schafe von ihrem Munde erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise seien. Und dann ab Vers 11, das wunderbare Verheißungswort, denn so spricht der Herr Jahwe, siehe, ich bin da, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an dem Tage, da er unter seinen zerstreuten Schafen weilt, also werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und dann sollten sie weiterlesen, diese 21 Aussagen von dem, was Gott tun wird. Ich will diese bestimmten Anordnungen Gottes. Und dann denken wir daran, wenn wir hier gehört haben von den Hirten, der die zerstreuten Schafe sammelt in den Tagen, wo er in ihrer Mitte ist, an Jesus in den Tagen seines Fleisches, der gesagt hat, Ego eimi, ich bin der ich bin, ich bin der Ewige, der gute Hirte. Aber sie haben auch gespürt, dass hier in der prophetischen Perspektive die Tage der Erniedrigung Jesu zusammengeschaut werden mit seinem wunderbaren Hirten walten am Tage seiner Wiederkunft. So wie es oftmals ist, dass Täler zwischen den prophetischen Bergen einfach übersehen werden. Wenn Sie auf einem hohen Berg stehen, auf dem Matterhorn oder auf der Zugspitze, dann werden Sie unendlich viele Berge sehen. Dann haben Sie vielleicht einen Mann dabei, einen Bergführer oder einen Experten, der wird Ihnen die Gipfel nennen. Dann möchten Sie am liebsten gleich zum nächsten weiterwandern, aber Sie denken nicht daran, dass dann gewaltige Strecken und Täler dazwischen liegen. So ist das oft mit dem prophetischen Wort. Noch einmal Vers 12. Wie ein Hirt sich seiner Herde annimmt an dem Tage, da er unter seinen zerstreuten Schafen weilt. Also werde ich mich meiner Schafe annehmen, werde sie erretten Und nun kommt der Blick in die Ferne, aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, nicht Palästinas. In den Tälern und an allen Wohnplätzen des Landes, auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihre Weidetrift sein. Da selbst auf den Bergen Israels werden sie auf guter Trift lagern und fette Weide beweiden. Ich will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr. Yahweh, wir haben es heute Morgen gehört im Psalm 23 von dieser saftigen Kräuterweide, auf denen der Hirte die Schafe lagern will und sie zu stillen Wasser führen will. Lesen Sie einmal das ganze Kapitel. Aber dann wird in den Versen 3 und 4 gesagt, was die falschen Hirten in ihrer Führung des Volkes verdorben haben. Sie haben sich selbst geweidet. Sie waren nur darauf aus, Fett, Wolle und Fleisch der Schafe zu haben und nicht auf die Gesundheit und den Wohlstand der Schafe zu achten. Sie haben das Schwache nicht gestärkt. Hirten in der Gemeinde Jesu sollen also bemüht sein, die Schwachen und das Schwache zu tragen und zu stärken, ihnen Kraft zu vermitteln, damit sie ihren Weg weitergehen können. Sie haben das Kranke nicht geheilt und dazu gehören auch die Krankheiten des Geistes und der Seele, des Willens. Hirten in der Gemeinde Gottes sind auf die Heilung der Seele aus. Wir haben es heute Morgen schon gesagt, dass die Apostel Petrus und Jakobus an einigen Stellen von der Soteria der Seele, von der Heilung oder Rettung der Seele sprechen. Und Petrus sagt sogar, das ist das Ziel des Glaubens, dass die emanzipierte Seele, die einstmals den seelischen Menschen beherrschte, nunmehr sich dem Geiste Gottes, dem erneuerten Geiste unseres Menschseins wieder unterordnet und dass sie auf diese Weise in den Lichtesbereich Jesu gezogen wird und dass sie ausgeheilt wird. Unterordnung zur Ausheilung. Sie haben das Verwundete nicht verbunden. Während der lebendige Gott zwar Wunden schlägt, scheinbar erbarmungslos aus seinem Volke Israel, denken Sie an Hosea 6, aber hernach diese Wunden verbindet und heilt. Das Verwundete nicht verbunden, sie haben das Verlorene nicht versucht. Ein Hirte in der Gemeinde Jesu sucht das Verlorene. Sie haben mit Strenge und Härte geherrscht. Wissen Sie, damit kommt man voran, auch in den Gemeinden. Mit Fanatismus, mit Despotismus, in der Weise des Diotrephes aus dem dritten Johannesbrief, der gerne der Erste sein wollte, der die Apostel verschmähte und der diejenigen, die auf die Apostel hören wollte, aus der Gemeinde hinauswarf. Sie haben mit Strenge und Härte geherrscht, mit erbarmungsloser Härte. Das sind keine guten Hirten, das sind falsche Hirten. Das sind Hirten im Dienste des kommenden Antichristen. Und dazu zählten leider auch die Pharisäer und Sadduzäer Israels. Nun blicken wir zum Schluss auf zu dem Hirtenfürsten. In unseren Übersetzungen, da heißt es der Erzhirte. Nun, darunter kann heute keiner mehr etwas verstehen, denn da fragt man sofort, welches Erz ist das denn? Gold, Silber, Eisenerz? Das sollte man lassen. Es gibt auch keine Erzengel, sondern Engelfürsten. Das ist eine Verballhornung des griechischen Archä. Der Erzhirte, von dem Petrus redet, ist der Hirtenfürst, Jesus Christus, in seiner vorbildlichen Behandlung aller seiner Schafe durch den Heiligen Geist. Wir denken hier wieder an diese wunderbare Koordination, ausgehend von dem Gott der Ermunterung und der Ermutigung und Tröstung, über den Tröster, den Heiligen Geist, den Parakleten, hin zu den Hirten in der Gemeinde Gottes. Die Schaltstelle ist nun der Hirtenfürst. Ich möchte lesen aus 1. Petrus 2, Vers 25 zunächst. Denn ihr ginget in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt heimgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wunderbar. Wir haben ja das Wort Buße, ein mittelalterliches Wort. Die Hebräer haben hier ein anderes Wort, Tschuwa, das heißt Rückkehr oder Heimkehr. Da denken wir an den verlorenen Sohn, der immer sein Sprüchlein und Sündenbekenntnis auf dem ganzen langen Weg der Heimkehr aufgesagt hat und auswendig gelernt hat. Das, was er sagen wollte, da sieht ihn sein Vater von Ferne, eilt ihm entgegen und verschließt ihm den Mund mit einem Kuss der Liebe. Und er kommt nur gerade mit dem ersten Halbsatz heraus. Das ist Heimkehr. Und von dieser Heimkehr ist hier die Rede. Ihr ginget alle in der Irre wie Schafe. Auch ich, auch Sie. Aber ihr seid jetzt heimgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen, zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen, Jesus. Und dann schauen wir hinein in Kapitel 5. Da möchte ich zunächst einmal darauf aufmerksam machen, dass das, was dort gesagt wird, über den Hirtendienst in der neutestamentlichen Gemeinde in Zusammenhang steht mit dem Kampf der Gemeinde. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben. Da ihr wisset, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer Brüderschaft in der gesamten Welt. Ach, da möchte ich weiterlesen, weil das so wunderbar ist. Der Gott aller Gnade aber, aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, so sei es. Aber es ist eine Gefahr. Der brüllende Löwe will eines erreichen, dass wir anfangen zu zittern, dass wir Angst haben, dass wir erschrecken bis zum Tode, dass wir in Panik verfallen und falsch handeln, dass unsere Depressionen, die vielleicht ein Zeichen der Krankheit sind, dazu dienen, dass wir an Gott irre werden. Der brüllende Löwe. Und da hinein, in dieses Kapitel, gehört das Zeugnis von dem Hirtendienst. Die Ältesten, die in eurer Mitte wirken, ermuntere ich als der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Messias und auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig. Auch nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern bereitwillig. Nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer oder über ihr Erbteil. Wir haben ja gerade von den falschen Hirten gehört, dass sie mit Strenge und Härte herrschen. Mit dem Gesetz kann man die Gemeinde zusammenknüppeln und kann über sie herrschen. Das geht ganz gut. Nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und dann kommt dieses wunderbare Wort. Und wenn der Hirtenfürst offenbar geworden ist, dann werdet ihr den unverwelkbaren Kranz der Herrlichkeit empfangen. Das ist ein Siegeskranz, ganz speziell für die Hirten der Gemeinde Gottes. Welche Bibelstelle bitte? 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Nun ein letztes. Ich möchte ja auch ermuntern, dass wir Hirtendienst tun, auf ganz einfacher Ebene in unserer Gemeinde, aber vielleicht auch als solche, die geistbegabte Hirten der Gemeinde sind, in einem ursprünglichen, originären Sinn. Und da möchte ich einmal lesen Jesajas 50, und das soll dann für heute der Schluss sein. Ab Vers 4. Der Herr, Jahwe, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Das ist Hirtendienst. Ach, das wünschten wir uns doch vielleicht alle, dass wir eine solche gelehrte Zunge bekämen, damit wir andere Menschen, die in der Nachfolge stehen, müde gewordene Menschen, vielleicht auch müde gewordene Diener Jesu Christi, durch ein Wort wieder aufrichten könnten. Und wie bekommt man nun die Zunge der Belehrten? Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die belehrt werden, oder damit ich höre, wie ein Jünger hört. Also zunächst einmal muss ich hören, in einem heiligen Hörschweigen, damit ich aus der Stille Gottes die Fähigkeit empfangen könnte, dieses wunderbare Wort zu erhalten, andere müde gewordene Gotteskinder aufzurichten. Ein geöffnetes Ohr für die Weisungen Gottes, für das Reden Gottes. Und das kann nur geschehen in der Stille. Da wächst uns dann die Mächtigkeit und die Vollmacht des Wortes zu. Es gibt echtes Wort Gottes. Es gibt aber auch Wortgeräusch und Wortgeklingel in unserer Zeit, mehr als es uns lieb ist. Und dann heißt es, der Herr Jahwe hat mir das Ohr durchgraben. Das war in der alten Zeit so, wenn beim wunderbaren Erstattungs- und Heimholerjahr, dem Halljahr, ein Knecht, ein Sklave eines jüdischen Herrn frei ausgehen konnte. Und er wollte lieber bei diesem seinem Herrn bleiben, freiwillig bleiben, freiwilligen Gehorsam leisten. Dann hat es eine barbarische Sitte gegeben. Man hat ihn mit einem Ohrläppchen an den Balken der Haustüre genagelt, natürlich nur kurz. Das war das durchgrabene Ohr. Damit hat sich der Sklave verpflichtet, bei seinem Herrn zu bleiben. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Zeichen des Gehorsams. Das durchgrabene Ohr, das geöffnete Ohr. Der Herr Yahweh hat mir das Ohr geöffnet oder durchgraben. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Und dann merken wir auf einmal, das ist mit dem Leiden verbunden. Und das ist eigentlich ein Wort von dem Messias Jesus und seinem Leiden. Ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Da steht der Leidende und Gekreuzigte vor uns. Aber der Herr Yahweh hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Klammer auf, als ich nach Jerusalem ging. Und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Nahe ist der, der mich rechtfertigt. Wer will mit mir rechten? Aber was ist das für ein wunderbares Prophetenwort, das von dem Hirtenfürsten geredet, dem das Ohr durchgraben ist, der einen vollkommenen Gehorsam schon immer hatte vor seiner Menschwerdung und der dann diesen Gehorsam im menschlichen Leib vollendet hat. Und vollendet worden ist er ein vollkommener hoher Priester für uns alle geworden. Aber das ist der Weg. Das ist der Weg auch für die Hirten in der Gemeinde Gottes. Es geht durch Leiden, es geht durch die Stille und das Hören auf das Reden Gottes. Brüder, die ihr Dienste tut, lasst euch das noch einmal sagen. Vollmächtiges Wort wird nur in der Stille vor Gott geboren. Es muss in uns gezeugt werden. Durch den Geist Gottes. Und dann geht es über den Gehorsam des durchgrabenen Ohrs. Und dann kann es sein, dass wir eine Zunge eines Gottesgelehrten bekommen und dass wir wissen, müde Kinder Gottes durch ein Wort wieder aufzurichten. Amen.